erste FC Union Berlin gegen Borussia Mönchengladbach. Herzlich willkommen im Stadion an der Alten.
Hat das ganz fleißig, sehr leidenschaftlich zu Ende verteidigt und in der Summe kann man dann schon auch von einem verdienten Sieg sprechen.
Ja, dem können wir, das sind Kevin und Fabian vom Pfostenbruch, uns nur anschließen, den Worten von unserem Cheftrainer von Marco Rose nach der 0-2-Niederlage von Borussia Mönchengladbach beim 1. FC Union Berlin. Ja, die Niederlage bleibt am Ende stehen, aber auch sehr viel gelebte Fankultur und das alles wollen wir hier in den nächsten Minuten besprechen.
Absolut, war ein ereignisreicher Tag, mit vielen, vielen Eindrücken. Am Ende steht aus Borussias Sicht leider eine 0-2-Niederlage auswärts, aber nichtsdestotrotz gab es einiges Positives, einiges Negatives, über das wir definitiv sprechen müssen in den kommenden Minuten.
Ja, positiv und negatives gab es auf dem Platz. Auch da muss man ja sagen, wir haben jetzt keine indiskutable Leistung gebracht. Positiv und negativ war auch das Geschehen auf den Rängen. Dazu auch später mehr. Und es gab auch einige negative Aspekte bei der Hinfahrt zum Spiel. Und ich würde sagen, wir gehen das Ganze jetzt chronologisch, wie ihr das gewohnt seid, hier im Podcast an und fangen einfach mit unserer Anreise zum Spiel an, denn die hat es schon durchaus in sich.
Ja, wir sind am Samstagmorgen erstmal zum S-Bahnhof Jungfernheide gefahren und da dann in das zweite Boot eingestiegen, was abgefahren ist, vom Fanprojekt organisiert. An der Stelle vielen Dank an das Fanprojekt, war eine grandios gute Tour, gut geplant. Mit dem großen Zwischenfall, den man jetzt in den Medien lesen konnte. Viele Gerüchte und viel Spekulation ging sofort los. Wie hast du es gesehen, Kevin? Du saßest direkt neben mir, als es passierte.
Genau, man muss dazu sagen, wir saßen auf diesem Schiff unter Deck, als es passierte. Das waren Eier- und Fäkalienwürfe von, also ich habe drei Leute wegrennen sehen von einer Brücke. Also wir holen euch nochmal ab, wir sind in Jungfernheide, das ist ganz im Berliner Westen. Fast Nordwesten sind wir losgefahren und dann nach kurzer Zeit, ungefähr Moabit muss es gewesen sein, Berlin-Mitte, Moabit, die Ecke, Wullenweberstieg, so heißt glaube ich die Brücke, wo auf einmal drei, ja vielleicht so in unserem Alter, Mitte 20, vielleicht auch Anfang 20, drei junge Männer standen und Eier geworfen haben. Natürlich keine hartgekochten, sondern weichgekochte.
Noch gar nicht gekochte.
Noch gar nicht gekochte, stimmt, natürlich.
Frisch ausgeschiedene.
Da merkt man, warum wir kein Restaurant-Podcast, kein Gourmet-Podcast sind.
Ja, und warum wir keinen Bauernhof führen.
Auch das. Nein, auf jeden Fall Eierwürfe gab es und auch Fäkalienwürfe. Davon habe ich jetzt konkret nichts mitbekommen. Die Eierwürfe haben wir gesehen, also habe ich gesehen, weil ich auch,
als wir später oben an Deck waren,
genau,
waren die Spuren davon noch klar sichtbar.
Genau, also sehr viel Eigelb hat man aber auch an der ein oder anderen Jacke eines mitfahrenden Borussia-Fans gesehen, der auch getroffen wurde. Wir, wie gesagt, waren unter Deck zu dem Zeitpunkt und ja, dann ging die Fahrt erstmal eher schleppend weiter. Man hat die Wasserschutzpolizei zu Rate gezogen, die dann in der Folge uns so ein bisschen eskortiert hat bis nach Köpenick und auch dafür gesorgt hat, dass auf weiteren Brücken nichts mehr passiert. Ja, Fabian, das erstmal so zum Fazit. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wer macht denn sowas?
Wer macht denn sowas? Gut, also auf dem Boot gab es dann zwar einige Stimmen, die sagten, ich zitiere, Scheiß Union. Aber da können wir natürlich nicht mitgehen, also Vermutung an der Stelle.
Das waren aber auch wirklich nur ein, zwei, die auch schon ordentlich getankt hatten, ne?
Genau, an der Stelle muss man sagen, sehr unwahrscheinlich. Zur Erinnerung, wir waren im Berliner Westen Und ja, im Berliner Westen gibt es einen Verein, der da vor Ort ansässig ist, der aufgrund der aufgrund der Freundschaft der Ultragruppierung von Union und Borussia nicht gut auf Borussia zu sprechen ist. Und das wäre dann die Hertha, ohne jetzt da einen Verein komplett bloßstellen zu wollen. Es waren ja wirklich nur drei Einzeltäter. Aber man muss sagen, vermutlich aus dem Umfeld von Hertha BSC. Aber wie gesagt, es waren auch immerhin nur drei Mann. Und da möchte man eigentlich nicht über alle Fans des Vereins urteilen.
Ja, also mutmaßlich, Herr Thaner, ist das Einzige, was Sinn macht, was irgendwie schlüssig ist. Die Polizei hat auch gestern dann noch eine Meldung rausgegeben, erst in den Berichten der Rheinischen Post. Das war, glaube ich, die Primärquelle dann auch für einige andere Medien, die darüber noch am Samstagabend berichtet hatten. Da war auch die Rede von Steinwürfen. Das haben wir dann am Samstag, als wir diese Meldung lasen, auch schon in Frage gestellt, weil dann hätte es ja sehr wahrscheinlich sehr ernsthafte Verletzungen gegeben. Die Polizei hat dann eben noch einen Tag länger gewartet, bis sie eine offizielle Mitteilung rausgegeben hat, und da war auch nur, in Anführungsstrichen, nur von Fäkalien und Eiern die Rede, also nicht von Steinen. So schnell wird aus Kacke dann mal auch ein Stein anscheinend, ne? Spaß beiseite, zu einem ernsten Thema. Hertha, der Big City Club, der irgendwie zum Chaos Club hier wird, da liegen die Nerven blank. Nicht, ob einfach der Freundschaft zwischen der Ultragruppierung von unserer Mannschaft und Union, sondern auch immer noch durch die verlorene Stadtmeisterschaft gegen den FC Union. Das ist ja allgegenwärtig hier in der Stadt.
Ja, die Frustration bei der Hertha ist natürlich im Moment groß. Eine Saison, in der sich die Hertha viel vorgestellt hat, viel vorgenommen hat mit der Verpflichtung von Luke Bacchio und. Großen Umbruch auf der Trainerposition und trotzdem läuft es nicht so. Dass da Frustration aufkommt, ist klar, aber ich finde, es ist völlig daneben, wie da drei Mann ihren Frust ablassen. Ja, ich glaube, viel mehr sollte man dazu jetzt auch gar nicht sagen, weiß nicht.
Nee, absolut. Eigentlich kann man nur ein Banner, was mir in Erinnerung geblieben ist, aus dem Berliner Derby Union gegen Hertha, das kann man vielleicht nochmal zitieren. Das trifft nämlich meiner Meinung nach die Gemütslage ganz gut hier, die man gegenüber von Hertha BSC durchaus hervorbringen kann. Fabian, du kannst dich sicherlich auch erinnern, was da auf dem Banner stand. Ich denke, das fasst das ganz gut zusammen, wie manche Herthaner ticken.
Ja, da es war eine Anspielung auf die Identität der Hertha und diesen ständigen Zwist mit der Marketingabteilung um Paul Keuter, heißt er, glaube ich, der Gute, und den Ultras, die sich hin und her sich streiten einfach um die Identität der Hertha. Keuter möchte einen großen Club aus der Hertha machen. Die Ultras oder die organisierte Fanszene bei Hertha sieht diese Person vor allem sehr kritisch. Und das hatten die Union-Fans da zum Aufhänger genommen und daraus einen Spruch gemacht, der sich damit beschäftigte, dass auf der Suche nach der Identität, ich weiß nicht mehr, ich kann den Wortlaut, kriege ich nicht mehr.
Also sinngemäß war es, glaube ich, hatte jetzt gehofft, dass du es hier mal eben so rausschautest, aber nein, der Plan ist nicht aufgegangen, muss ich das wieder alles selber machen.
Muss man selber machen, so.
Sinngemäß war es, glaube ich, steckt die eigene Identität in der Krise, sucht man sich ein Hassobjekt.
Ja, sowas sinngemäß, es hatte sich gereimt.
Genau, also das hat sich jetzt gerade nicht gereimt. Deshalb sinngemäß. Aber damit können wir es auch sicherlich belassen. Wahrscheinlich, muss man sagen, wird die Polizei da jetzt auch keine weiteren Ermittlungsergebnisse, irgendwas Haltbares finden. Die Eierschale, das habe ich übrigens noch gesehen, die wurde auch in die Spree geworfen nach der Attacke. Also ja, da haben sie die Fingerabdrücke natürlich vernichtet.
Kann die Kripo nochmal die Eierschalen aus der Spree fischen.
Ja, genau, das wäre dann ein Job für Marc Benecke im Anschluss, den Gerichtsmediziner unseres Vertrauens. Nein, aber wir sind ja zwar in einigen Momenten durchaus ein True-Crime-Podcast, siehe Spiel bei der AS Rom und siehe auch diese Partie, aber jetzt können wir dann doch mal über die positiven Dinge auch dieser Anreise sprechen. An sich war das ja ein toller Nachmittag, ein toller Vormittag, ein toller Nachmittag auf dem Boot, gut 3 Stunden von vier Stunden von Jungfernheide nach Köpenick bei mitunter strahlendem Sonnenschein.
Ja, definitiv. Und es waren am Ende vier Boote, die das Fanprojekt in Zusammenarbeit mit den Spreeborussen organisiert hat. Ja, vielen Dank an der Stelle auch dafür. Das war eine tolle Fahrt und ich glaube, die Laune war sehr, sehr gut während der gesamten Tour und auch der Empfang dann in Köpenick war sehr, sehr positiv. Als wir in Köpenick ankamen, wir waren kurz in der Abseitsfalle der Kneipe der Unioner und da vor Ort ein sehr positiver Empfang aller Borussen, also da gab es keine negativen Kommentare in Richtung der Gladbacher, die sich da aufgehalten haben, sehr positiv und da bestätigt einen dann nochmal in der Annahme, dass es sich bei den Werfern auf der Brücke eben nicht bei den Eierwerfern eben nicht um Unioner gehandelt hat. Ja, das war es erstmal dazu. Was hast du noch zu sagen?
Ja, ich würde ganz gerne dann jetzt zum Stadionerlebnis kommen. Also wir haben ja jetzt unsere Hinfahrt ganz gut dargelegt. Angekommen dann im Stadion erstmal vielen Dank an Dobby, der natürlich auch in gewohnter Weise gleich noch seine Meinung zum Spiel heute in einer besonderen Extended Version rauslässt. Er hat maßgeblich dazu beigetragen, dass ich noch ein Ticket bekommen habe. Also großes Shoutout an Dobby. Vielen, vielen Dank. Im Stadion dann angekommen. Es ist ein sehr, sehr enger, ein sehr kleiner Gästeblock. Ziemlich kuschelig. Das ganze Stadion einfach ein Schmuckkästchen. Auch schön, dass wir es noch erleben, als Gladbach-Fans da zu sein, wo das Stadion noch nicht jetzt im Ausbau ist. Eigentlich sollte das ja schon längst stattfinden. Man hat es jetzt aber um mindestens eine Saison verschoben aus Union-Sicht, weil...
Nicht nur aus den Gründen, weil sie jetzt eben Bundesliga spielen. Genau, das wird auch gerne angeführt. Aber sie haben auch einfach die Planungsrechte fehlen, glaube ich, aktuell noch. Die sind aktuell noch... noch in der Mache.
Ja, die Berliner Bürokratie
funktioniert da mal wieder.
Ja, ich wollte jetzt eigentlich die genau nicht wieder in die Pfanne hauen. Eigentlich müssten all unsere Zuhörer wissen, dass natürlich in Berlin hier nichts, planmäßig nichts nach Zeit vollstatten geht. Fabian, genau, jetzt hast du mich ein bisschen rausgebracht, aber wir waren quasi jetzt gerade schon chronologisch im Stadion. Es gab da ja auch eine Choreo. Einmal auf Union-Seite in den Vereinsfarben rot und weiß gehalten. Auf unserer Seite war das eher der schwarze Block sozusagen. Es war eine dreiteilige Choreo. Der dritte Teil fand ich jetzt nicht so angenehm. Wie hast du es gesehen? Auch vielleicht im Nachhinein, als man sich die Fotos angeschaut hat.
Ja, ich habe es im ersten Moment auch erstmal gar nicht gesehen, genauso wie du. Wir standen ja 10 Meter auseinander, knapp, getrennt durch eine Plexiglasscheibe. Ich stand im Sektor 4 auf Seiten der Unioner ganz links am Gästeblock. Du standest im Gästeblock direkt unter.
Durch eine Plexiglasscheibe getrennt, in den Farben vereint.
Ja, so und ja, ich habe es da auch erst gar nicht gesehen, gar nicht wahrgenommen. Ja, an sich fand ich, fing sie ganz gut an. Ich habe dann die Botschaft auch erst danach mitbekommen. Ist sicherlich streitbar, vor allem wenn man so eine Botschaft über den gesamten Block ausrollt, dann muss man eben auch damit rechnen, dass man sie also dass Leute da drunter stehen, die die Botschaft so nicht unterstützen. Das Ganze muss man aus meiner Sicht schon im Kontext der Ereignisse in Rom und in Istanbul sehen und um da jetzt ein bisschen ja, vielleicht nochmal Kontext reinzubringen. Aber ja, ich finde, wenn solche Botschaften dann gezeigt werden, dann sollte man es vielleicht auf die beschränken, die auch uneingeschränkt hinter so einer Botschaft stehen und eben nicht einen ganzen Fanblock damit einhüllen und quasi jedem zum Botschafter dieser Botschaft machen.
Genau, und ich stand dann eben auch da drunter und ich hatte echt nach dem Spiel schlechte Laune, als ich das gesehen habe. Sowas kotzt mich an. Dann steht da ACAB, also All Cops Are Bastards, die... Menschen, die sich mit Fankultur beschäftigen, und das sind wahrscheinlich viele in unserem Podcast, viele unserer Zuhörer, die werden das natürlich kennen. Es gibt immer mal wieder solche Banner oder auch Schmähgesänge gegen die Polizei. Und also ich habe mich wirklich geärgert, wenn ich da drunter stehe, man wird vereinnahmt, der ganze Block wird vereinnahmt, und ich würde mal schätzen, dass nicht mal 20% von denen, die da alle standen, das unterschreiben würden. Und da macht man sich dann natürlich unweigerlich mit einer Sache gemein, das ist einfach schade, zumal dann am Ende auch dann die Fackeln noch gezündet wurden und alles in einen schwarzen, wirklich schwarzen Gästeblock im wahrsten Sinne des Wortes verwandelt wurde. Die ersten 5 Minuten hat man auch gar nicht gesehen. Also ich war wirklich, so geil das Spiel war, so geil die Stimmung war, also jetzt geil nicht vom Ergebnis, aber es war einfach ein intensives, ein geiles Fußballspiel, wie man es lange nicht gesehen hat, schon gar nicht in der ersten Fußball-Bundesliga. So sehr habe ich mich nach dem Spiel über sowas geärgert, weil das ist wieder so richtig rückwärtsgewandter Support, so ein Drecksscheiß. Wir sind erst in der Liga, haben 4 Punkte Vorsprung, nach 11 Spielen spielen eine mega geile Saison, und die Choreo, die gut anfängt, muss man natürlich auch erwähnen, die 2 gute Parts hatte, der dritte Teil war dann eben der schändliche, die ist dann wieder so rückwärtsgewandt, das hat nichts mit dem Fußball zu tun, gar nichts, da wollen die irgendwie ihre Privatfehde auf die große Bühne tragen, das kotzt mich an, tut mir leid.
Ich meine, das kann man ja tun, das ist immer auch noch ihr gutes Recht, auch sowas zu äußern, aber bitte auf Bannern, die sie mit 10 Mann hochhalten und wo jeder, der dieses Banner hochhält in dem Moment, diese Botschaft unterschreibt. Und
genau,
wenn das 1500 andere nicht tun, dann werden die dafür die Sache, wie du es gesagt hast, nicht vereinnahmt. Und ich finde, damit sollte das Thema auch beendet sein. Das ist schwierig, eben solche Botschaften dann für alle zu vereinnahmen. Und ansonsten wirklich, Choreo hat super angefangen. Fand ich gut.
Also ich gebe dir in dem Punkt recht, dass man das jetzt, das Kapitel, unsere Choreo im Spiel beim 1. FC Union, da kann man jetzt einen Haken hintermachen, haben wir genug drüber geredet. Aber ich finde, das Ganze muss man ja auch ein bisschen im Kontext sehen. Und zwar wurde uns am Samstag gezeigt, wie ein geiler Support geht, wie ein positiv emotionsgeladener Support geht im Stadion. Wir kriegen es nicht hin, tut mir leid. Wir kriegen es nicht mehr in einem Auswärtsspiel, wo alle Bock drauf haben, beim 1. FC Union, wo auch nur 2000 Leute da sind, wo quasi nur der harte Kern da ist. Wir kriegen es auch da nicht hin. Also was? Letztendlich muss man ja die Ultras dafür in Schutz nehmen, dass sie immer noch die einzigen sind, die wirklich supporten.
Ja.
Und auch da gibt es dann natürlich 5% Schwachsinn, wenn man sich diese 90 Minuten zu Gemüte führt, eben mit diesem einen Choreo-Teil, aber an sich, manchmal, gut, ist es dann vielleicht nicht mega feinfühlig, was jetzt so ein bestimmter Song, bestimmter Sprechgesang betrifft, aber grundsätzlich ist es erstmal Support unserer Mannschaft. So, und da muss man dann auch bei den anderen im Block den Finger in die Wunde legen, die eben irgendwie entweder schon vollkommen besoffen sind, am Ende da Laudato Si brüllen, habe ich auch alles gehört, also was gar nichts mit Support zu tun hat, also da ist ja auch ein Problem. Und dann sorgen aber die Ultras auch immer dafür, dass es irgendwie, dass dieser Keil, der irgendwie ja schon seit Jahren in der Fanszene schwebt, zwischen den Gruppierungen, dass der aber auch nicht aufgelöst werden kann.
Ja, und da das ist eine schwierige Situation bei Borussia, weil ich meine, die Ultras, klar, die fahren zu 50 Spielen im Jahr, sorgen dafür, dass überall Stimmung ist. Dafür Riesenrespekt erstmal. Das ist ein Wahnsinnseinsatz für den Verein.
Definitiv,
ja. Der absolut gewürdigt werden muss. Ja, und dann wie du es gesagt hast, dann gibt es Leute, die, wo ich das Gefühl habe, die waren schon 50 Mal im Stadion und können trotzdem noch keinen Gesang mitsingen. Ich weiß nicht, ob es dann am Alkoholpegel liegt oder woran sonst, aber ja, dann ist es schwierig, natürlich auch einheitlich und geschlossen aufzutreten. Und gerade das ist doch eigentlich das, was jeder möchte. Also niemand möchte doch nach Hause fahren und sagen, ja, heute sind wir beschissen aufgetreten hier mit 10 Splittergruppen. Am Ende möchte doch jeder sagen, wir stehen alle für Borussia und wir wollen Borussia nach vorne treiben.
Absolut. Und da muss man auch den Ultras wirklich Respekt zollen, denn Also ich mache es auch häufig daran fest, die vollsten sind das nie.
Nee,
und das sind auch nicht die, die während der 90 Minuten zum Bierstand rennen dreimal und sich zwei Bratwürste holen und sechs Bier so ungefähr. Ich bin noch nie so häufig zur Seite gegangen, eine Stufe nach unten, eine Stufe nach oben, weil permanent irgendwer wieder mitten im Spiel zum Bierstand gerannt ist. Es nervt mich einfach. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich da ein bisschen verständnislos, aber wenn 90 Minuten, dann kann man sich auch einfach mal den Fußball geben, finde ich, und muss da nicht wirklich drei oder viermal ein Bier nachholen, wenn man eh schon lötenvoll ist. Also einmal reicht doch dann auch.
Ja, und vor allem, du hast es ja eben angesprochen, es gab nur ein begrenztes Ticketkontingent, nur knapp 2000 Tickets, wenige. Ich glaube, Borussia hätte in dem Spiel auch 15.000 Tickets loswerden können. So, und das heißt, da kommen Borussen nicht rein ins Stadion, die gerne die Mannschaft unterstützen würden. Und ich finde, dann hat jeder auch die Verantwortung, dafür zu sorgen, dass die Stimmung richtig geil wird, dass jeder am Ende sagen kann, ja, ich habe heute meinen Teil dazu beigetragen, dass wir hier alles gegeben haben, dass Borussia das Spiel gewinnt.
Richtig, und ich hatte es schon eben angerissen, uns wurde so ein bisschen eine Lehrstunde erteilt, gerade was jetzt unseren Heimsupport auch betrifft. Wenn man das mit dem Borussia-Park vergleicht, war das nicht der Unterschied einer Welt, sondern einem ganzen Kosmos, was Union da abgerissen hat aus allen Blöcken, aus allen Ecken im Stadion, war wirklich großartig.
Ja, absolut. Absolut großartig. Das war stark. Respekt, Riesenrespekt dafür. Und mit dem Highlight in der Halbzeit, der Capo von Union, der verabschiedet wurde, wie auch er von allen Seiten, von allen Gruppierungen mit unterstützt wurde, es Applaus aus dem gesamten Stadion gab, das finde ich bemerkenswert und das finde ich ganz, ganz groß.
Ja, genau. Also der Capo war jetzt, glaube ich, 13 Jahre lang dort als Vorsänger aktiv beim 1. FC Union und will jetzt einfach kürzer treten und den jüngeren Leuten in der Kurve das Feld überlassen. So viel zum Hintergrund. Fabian Voss heißt der gute Mann, glaube ich, wurde wirklich vom ganzen Stadion gebührend gefeiert. Dann wurde auch noch sein Lieblingslied, wie es der Stadion-DJ sagte, Goldener Reiter von Joachim Witt gespielt. Auch ein generell die Playlist, muss man ja sagen, auch was Stadionmusik betrifft, ist bei Union so pervers geil im Verhältnis zu der ganzen Deutschpop-Klitsche in den anderen 17 Stadien Deutschlands. Also das nur mal kurz als Einwurf. Und ja, grundsätzlich muss man auch da einfach sagen, zu der generellen Aktion, welcher Bundesligist, bitteschön, feiert denn seinen Capo? Welcher Bundesligist stellt denn seinen Capo in den Mittelpunkt eines ganzen Spieltages?
Ja, und fliegt dafür extra noch einen verdienten Spieler 6000 Kilometer weit extra ein aus Salt Lake City, war er, glaube ich, angereist.
Die Rede ist von Damir Krailach, dem Ex-Unioner, der seine Schienbeine hingehalten hat in mehreren Jahren für Union in der zweiten Liga. Wir haben den am Abend vorher noch getroffen. Der hatte sich nämlich auch mit seinem Vater und seinem Bruder ins Spielerhotel einquartiert in Köpenick. Und ich habe selten einen so entspannten, einen so coolen Typen erlebt wie er. Und man merkte auch da, dass ihm das wirklich eine Herzensangelegenheit war, dass er nicht irgendwie für ein paar tausend Euro hier jetzt eingeflogen wurde, im Gegenteil. Also der Vorsänger war ihm wirklich wichtig und er hat das dann übernommen mit dem Stadionsprecher Christian Arbeit in der Halbzeit, hat ihn dann geehrt und nach dem Spiel wurde der Vorsänger ja dann auch noch auf Händen getragen und er war sozusagen der Matchwinner. Also wirklich eine Szene, die wie kaum eine andere für den 1. FC Union und für Fankultur steht.
Ja, und das war stark. Genauso stark wie der Auftritt des 1. FC Union. Das heißt stark, zumindest war es kämpferisch stark auf jeden Fall, was die Unioner da geleistet haben. Und es war höchst effektiv, höchst effizient. Zwei Tore geschossen. Borussia konnte dem nicht viel entgegensetzen. Die einigen Chancen, die Borussia hatte, konnten sie nicht nutzen. Ansonsten, wie hast du das Spiel gesehen?
Ja, also ich glaube, die Schlüsselszene hat sich ja direkt vor dem 1-0 für Union abgespielt, als Patrick Herrmann nach gut 10 Minuten da an den Pfosten geköpft hat aus 10, 11, 12 Metern Entfernung. Wenn wir da das Ding machen in einer Phase, in der wir auch gut waren, wir sind ja sehr gut ins Spiel gekommen mit Selbstbewusstsein, haben auch da Lücken reißen können, wie wir es danach nicht mehr geschafft haben. Wenn wir da das 1-0 machen, bin ich mir sicher, gewinnen wir das Spiel wahrscheinlich, können da dann eben das Spiel von vorne bestreiten. Das ist nicht gelungen, stattdessen machen wir einmal den Halbraum auf und Union kommt, wie man es eigentlich erwarten musste, über eine Flanke. Da sind sie stark und da haben sie auch die Abnehmer in Person von Anthony Uja in dem Fall, der das 1-0 köpft nach einer Viertelstunde.
Ja, Marco Rose hat es vor dem Spiel angesprochen. In der Startelf im Spiel davor gegen Mainz 05 waren von 11 Spielern, die bei Union auf dem Platz standen, 10 1,87 Meter und größer. Das ist schon gut groß. Da wäre ich mit Abstand der Kleinste in der Truppe gewesen. Ja, stark, genauso, die haben eben das gespielt, was sie können. Und ich finde, dafür steht auch der Fußball, den Union generell spielt seit einiger Zeit. Auch Urs Fischer, den er als Trainer verkörpert. Er ist mit Sicherheit nicht der modernste Trainer. Kein Trainer, der jetzt mit neuen Ideen, vor neuen Ideen sprudelt und was ganz anderes probiert. Aber er spielt mit Union das, was Union kann. Und das, was für Union auch erfolgsversprechend ist. Und ja, die Tabellensituation im Moment gibt ihm absolut recht. Er hat Union jetzt in der Bundesliga zumindest vorläufig mal etabliert.
Ja, und anders als die Mitaufsteiger Köln und Paderborn sind sie wirklich jetzt auch so richtig angekommen und haben auch eine Spielidee entwickelt. Also bei Paderborn ist die zwar auch erkennbar, aber überhaupt nicht ausgereift. Bei Köln ist sie nicht erkennbar und dementsprechend kann sie nicht ausgereift sein. Bei Union ist beides irgendwie vorhanden. Sie haben eine Spielidee, sie ist gereift. Sie haben ja auch ein bisschen Lehrgeld bezahlt. Also sie hatten gerade so nach dem Sieg gegen Dortmund hatten sie ein paar Partien, wo sie auch gut waren. Die haben sie aber verloren. Und jetzt läuft es genau anders. Jetzt haben sie den dritten Heimsieg in Folge, den fünften Sieg aus den letzten 6 Pflichtspielen. Also haben sich da jetzt einiges an Punkten angefüttert, sind im Pokal aussichtsreich noch dabei und spielen jetzt ja auch noch unter anderem gegen Köln, Paderborn, Hoffenheim, also auch gegen Gegner, wo man durchaus noch Punkte holen kann.
Ja, und Christian Gentner hat vor knapp anderthalb Monaten dazu Union gesagt, dass er noch 20 Punkte bis zur Winterpause holen möchte. Da habe ich gedacht, wow, das ist sehr, sehr optimistisch. Jetzt glaube ich, dass das stimmt. Am Samstag war es leider Borussia, die es getroffen hat. Ich habe tatsächlich nicht damit gerechnet. Ich habe Borussia für stärker gehalten, auch für direkt im Duell mit so einer kämpferisch starken Mannschaft, die vom Heimpublikum getragen wird, habe ich für Borussia etwas stabiler eingeschätzt. War es so ein leichter Warnschuss, vielleicht war es aber auch eher ein Zeichen dafür, dass Borussia in der Entwicklung eben noch nicht am Ende ist.
Dass man eben mit einer gewissen Garantie diese Spiele dann erfolgreich bestreitet, sicherlich, da stimme ich dir zu. Ich fand nämlich, man muss auch konstatieren, ich hatte es eingangs gesagt, dass es jetzt auch da Lichtblicke gab. Gerade in der ersten Halbzeit, wo wir uns die Chancen herausspielen, wo Player dann beim Stand von 1-0 für Union das Ding machen muss, alleine vor Gikiewicz. Ja.
Den habe ich auch drin gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da war ich schon, da habe ich innerlich schon gejubelt und hatte schon den, stark von Gikiewicz, also im 1-gegen-1 entschärft. Aber gut auch gemacht von, gut rausgespielt. Und das sind eben die wichtigen Momente, eben die Chancen zu bekommen. Und solange Borussia diese Chancen bekommt und solange die da sind, bin ich auch optimistisch, dass es in den nächsten Spielen wieder besser läuft.
Ja, den Punkt, den ich gerade noch machen wollte, ist, dass letztendlich wir kämpferisch ja durchaus dagegen gehalten haben. Nur Zweikämpfe, die wir gewonnen haben, haben uns eigentlich nie etwas gebracht. Also wir sind dadurch dann nicht irgendwie in bessere Abschlusspositionen oder in Halbräume gekommen. Lag für mich auch daran, dass Union läuferisch gigantisch gut war, 126 Kilometer abgezogen ist. Und davon eben viel ohne Ball, weil man auch davon ausgehen konnte natürlich, dass sie eher unser Spiel überlassen, so kam es auch. Und dementsprechend noch krasser, dass man das auch dann bis zum Ende durchhält. Also ich hatte in der Halbzeit zum Beispiel noch die Hoffnung, dass wir sie irgendwie ein bisschen müde spielen. Ist aber nicht passiert, weil Union wirklich auch die Körner hatte und das gehört auch dazu. Man spielt einfach ein Stück weit dann auch nur so gut, wie es der Gegner zulässt.
Ja, und an der Stelle da war eben, du hast es auch eben angesprochen, da war Union eben vor ein paar Wochen noch nicht ganz an der Stelle. in Spielen gegen Frankfurt und Bremen, wo ich glaube, dass wenn Borussia damals im September schon bei Union gespielt hätte, dann wäre es anders ausgegangen und dann glaube ich, dass auch Borussia da gewonnen hätte. Ansonsten muss man ja sagen, Glückwunsch Union zum 2:0 Erfolg. Ja, sieht aktuell so aus, als dürften wir nächstes Jahr wieder in die alte Försterei. Wir wollen den Tag hier nicht vor dem Abend loben oder Union da vorzeitig zum Klassenerhalt gratulieren, aber es kann gut sein, dass es die Paarung nächste Saison auch wieder gibt.
Dann jetzt haben wir auch ein paar Minuten wirklich was inhaltlich zum Spiel gesagt. Wir brauchten auch einfach diese Vorrede, weil es eben auch für uns, das merkt man sicherlich auch, kein normales Spiel war. Erste Mal bei Union, dann ist es ein ganz besonderer Verein, das wurde deutlich. Jetzt, wo wir aber auch über das Spielerische gesprochen haben, wenn man jetzt mal über konkrete Akteure spricht, wer hat dir vielleicht am ehesten noch gefallen und wo sagst du, ja, der war jetzt vielleicht in dieser Partie so gar nicht auf der Höhe? Gibt es da ein paar Kandidaten oder war es so irgendwie durch die Bank so eine 3- bis 4+ notentechnisch?
Ich möchte da jetzt eigentlich keinen herausheben. Ich meine, wir haben das jetzt bei den Siegen oft genug gemacht, dass wir über einzelne Spieler gesprochen haben. Jetzt bei der Niederlage, finde ich, wäre es auch ja nicht gerecht, da jetzt einen Schuldigen auszumachen und da jemanden besonders negativ hervorzuheben. Es gab sicherlich einige positive Momente. Was natürlich nicht so positiv war, waren eben die 2-3 guten Gelegenheiten, die Borussia hatte, die dann nicht genutzt wurden in den Situationen. Ja, ansonsten würde ich aber davon absehen, da jetzt jemanden besonders rauszuheben, vielleicht zum Personal allgemein, zur Aufstellung. Ja, die Abwehr hat sich eigentlich von selber aufgestellt, würde ich sagen, mit Stevie Leiner, mit Oscar Wendt, Nico Elvedi und Matthias Ginter. Nico Elvedi noch verletzt raus, Tobias Strobel dann wiedergekommen, lange nicht gespielt. Im Mittelfeld waren es Dennis Zakaria, Christoph Kramer, Florian Neuhaus und vorne hat Patrick Herrmann wieder gespielt, neben Thuram und Plea. Das 4-3-3 altbewährt, Laszlo Benes noch verletzt, nicht wieder dabei gewesen. Ja, ansonsten, wie hast du es gesehen? Hast du noch Ergänzungen?
Ja, deswegen war ich gespannt, ob du es auch so vorträgst, dass du jetzt grundsätzlich keinen gesehen hast, der jetzt wirklich mega schlecht war. Also ich finde, unglücklich war Stevie Leiner gerade von dem Standing, von dem er kam. Also er hatte ja bislang eigentlich fast nur gute Partien. Also da war so die ein oder andere Szene dabei, wo er fast den Ball so ein bisschen verloren hat, wo er einfach kein konsequent gutes Passspiel auch an den Tag legt. Er hatte ja auch so ein paar technische Mängel, aber das hat sich jetzt irgendwie ein bisschen bemerkbar gemacht, gerade weil man vielleicht gegen eine Mannschaft gespielt hat, die auch über dieses Element sehr stark kommt.
Ja, mit seinen Mitteln gearbeitet hat, muss man sozusagen. Ja, der war bestimmt in Gedanken schon in der Heimat.
So, genau. Und da kommen wir gleich noch zu unserem Spiel in Österreich, in Graz, in der Heimat von Stefan Leiner. Vorher aber noch, ja, wollen wir diesen schönen Samstag trotz der Niederlage, man muss konstatieren, es war wahrscheinlich die entspannteste Bundesliga-Niederlage, die wir in unserem Fanleben erleben durften bislang, weil eben das Drumherum gigantisch viele Storys parat hat und einfach, ja, wir wollen sie nicht würdigen, diese scheiß Eierwerfer und so. Trotz dessen war es ja wirklich ein toller Nachmittag.
Und wir sind immer noch Spitzenreiter.
In diesem Sinne und darauf wird auch unser ständiger Gastmoderator hier im Pfostenbruch-Podcast, Dobby, zu sprechen kommen. Wir hören mal rein, Dobbys Meinung zum Spiel in einer, wie angekündigt, Extended Version.
Hallo liebe Zuhörer vom Pfostenbruch, hi Kevin, hi Fabian. Es war Hammer. Es war so ein schöner Tag. Ergebnistechnisch muss man sagen, auch vom Spiel her war das zwar nicht schön von uns, aber der Tag selber, der Samstag in Berlin, es war herrlich. Seitdem Union Berlin aufgestiegen ist, ich habe mir die ganze Zeit auf diese beiden Spiele gefreut. In der alten Försterei, erste Hälfte Union Berlin gegen Borussia Mönchengladbach oder auch im Borussia Park natürlich in der Rückrunde. Ich habe mich so sehr drauf gefreut. Ja, viele von euch wissen, ich habe Sympathien für Union Berlin. Bin ja nicht umsonst Mitglied bei den Eisernen Fohlen, die ich jetzt hier alle mal auch ganz schnell grüßen möchte. Aber dazu kommen wir gleich später. erstmal muss ich sagen, war das irre schwer. Kevin, ich hoffe, ich konnte, ich habe alles gegeben, dass du ins Stadion kommst. Junge, ich hoffe, das, du hast dich gefreut, du hattest trotzdem ein bisschen Spaß im Stadion. Und es hat dir auch gefallen. Und ich muss sagen, die Stimmung im Stadion war sowas von geil. Die ersten 15 Minuten, wir haben ein gutes Spiel gemacht, fand ich sogar. Die ersten 15 Minuten macht Patrick Herrmann diesen Pfosten da, diesen Pfostentreffer rein. Geht der Ball rein, sag ich die ganze Zeit, das Spiel geht anders aus. Nein, was passiert? Auf einmal aus dem Nichts macht Union das 1:0. Und wer, wie muss es noch sein? Genau der Ex-Ölner Ucha. Habe ich gesagt, mein Gott, warum muss der denn jetzt auch noch gegen uns wieder treffen? Gut, shit happened. Aber wir haben danach nicht mehr stattgefunden, fand ich. Wir haben uns einfach den Schneid von Union Berlin abkaufen lassen. Die waren galliger, die waren giftiger. Das 0:2 ist nachher in der Nachspielzeit gefallen. Ja, passiert. Aber erschreckender fand ich einfach nur, wir liegen 1:0 hinten, dass wir in der zweiten Halbzeit nicht in der Lage waren, eine richtig gute Torchance kreieren oder mal aufs Tor zu schießen. Aber wir sind nach Niederlagen die ganze Saison immer zurückgekommen und wir werden es auch am Donnerstag in Graz gegen den Wolfsberger AC. Wir werden da zurückkommen. Ich sage, wir gewinnen in Graz und dann ist es in der Euroleague alles wieder drin und auch am Sonntag gewinnen wir zu Hause gegen Freiburg. Dann sieht alles wieder ganz, ganz, ganz toll aus. Aber das Schönste, das Allerschönste war nach dem Spiel, wir Eiserne Fohlen, wir haben 4 Bahnen organisiert. Wir wollten einfach nur eine Runde gemeinsam bowlen im Köpenicker Bowling Center. Auf einmal kamen die ganzen Ultras, Wude-Syndikat, Hammerheads von Union Berlin, unsere Gladbacher Ultras, Soto Cultura, Normalos. Die Köpenicker Bowling Center hatte am Samstagabend ab 19 Uhr, die oder 20 Uhr, noch nie so viele Leute bestimmt da gehabt, die da waren und gefeiert und gebowlt haben. Und es war friedlich, Leute, so muss es sein. Wir Gladbach haben zwar 1:0 verloren, es war eine Stimmung. Es wurde Union-Lieder gesungen und gespielt. Gladbach-Lieder wurden gesungen und gespielt von beiden und Union haben mitgesungen. Es war ein friedliches Fest und so muss es sein. Und da entsteht echt eine dicke Freundschaft, habe ich das Gefühl. Es war Hammer. Ich hatte nur noch Hühnerpelle an den Armen. Und ich habe ein neues Lied. Ich habe da sogar ein neues Lied. Jetzt heißt es nicht mehr bei uns. Wir sind ja immer noch, also singe ich es auch weiter, trotz unserer Niederlage. Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey! Hey, nein, jetzt habe ich einen neuen Song. Herbstmeister, Herbstmeister, Deutschlands Nummer 1. Und alle, Herbstmeister, Herbstmeister, Deutschlands Nummer 1. Das haben die Ultras angestimmt auf der Bowlingbahn. Das wird sich etablieren. Ich wünsche alle Fahrer nach Graz viel Spaß. Bringt die 3 Euroleague-Punkte mit. Fabian, Kevin, passt auf euch auf. Ihr seid vor Ort. Haltet unsere Fahnen hoch. Alle Zuhörer von Pfostenbruch, euch einen schönen Start in eine Woche. Und in diesem Sinne, Herbstmeister, Herbstmeister, Deutschlands Nummer 1. Ciao, euer Dobby.
Herbstmeister, Herbstmeister, Deutschlands Nummer 1. Und ihr seid hier im Podcast Nummer 1 über Borussia Mönchengladbach.
Ja, unsere Gesangskünste lässt sich allerdings streiten.
Das werden unsere Musiklehrer sicherlich bestätigen können. Noch aus gemeinsamen Zeiten dort in diversen Musikunterrichtsstunden, wo wir nichts konnten.
Hast du gut gesagt.
Fabian, also Dobby ist jetzt quasi nochmal den gesamten Tag auch durchgegangen. Aus seiner Perspektive hat er ja noch ein paar andere individuelle Eindrücke gesammelt. War wie immer ein großer Spaß und ja, er hat am Ende auch sozusagen den Bogen schon gespannt auf das, was uns erwartet. Europa League, Wolfsberg auswärts. Bevor wir da jetzt direkt in die Vollen gehen, müssen wir noch 2 Personalien vermelden bzw. kommentieren aus der Woche vor dem Unionsspiel. Haben jetzt am Anfang der Folge noch nicht so gut reingepasst, aber jetzt zwischen den beiden Spielen, zwischen der Analyse Union und dem Ausblick Wolfsberg, ja, sicherlich noch die ein oder andere Lobeshymne wert.
Ja, Laszlo Benes und Florian Neuhaus haben jeweils ihre Verträge bei Borussia bis 2024 verlängert. Grandiose Nachricht. Ich habe beide Nachrichten kurioserweise im Berliner Fenster zum ersten Mal erfahren. Den Monitoren, die in den Berliner U-Bahn hängen.
Kleine Story zum Berliner Fenster. Ich habe ja jahrelang immer in der Frühschicht gearbeitet. Also bin dann so gegen 4.30 Uhr, 4 Uhr in der U-Bahn immer gewesen. Und das Berliner Fenster ist eben ja sozusagen das Nachrichten-Entertainment-Programm für die Berliner U-Bahn, für die Fahrgäste dort. Und das Schöne
ist, wenn es mal wieder so eng ist, dass man nicht mehr auf sein Handy gucken kann.
Genau. Und das besonders Schöne ist immer wenn abends Bundesliga war oder Champions League unter der Woche. Dann, also der Kicker platziert dort auch Nachrichten. Das sind immer drei Meldungen, drei Sportmeldungen und die ersten beiden sind eigentlich immer Fußball. Und das Schöne war immer, wenn man jetzt irgendwie Mittwoch morgens unterwegs war, dann standen da immer die Vorschauen auf die Dienstagsspiele in der Champions League. Also super aktuell, richtig klasse. Also ist richtig zu Ende gedacht, dieses Berliner Fenster. Das nur kurz nebenbei.
Ja, waren aber schnell genug, dass ich von beiden Vertragsverlängerungen da als erstes erfahren habe.
Deswegen, das schockt mich ja gerade auch.
Ja, es war jeweils nach Feierabend. Ich bin direkt in die U-Bahn und bevor ich die Kicker-App selbstständig öffnen konnte, hat es mir das Berliner Fenster aufgezwungen.
Die Wahrscheinlich Meldung. Ist auch deshalb das Netz so schlecht in der U-Bahn, weil sonst würde niemand mehr Berliner Fenster überhaupt konsumieren.
Ja, wobei es ja jetzt bald, glaube ich, auch LTE gibt. Aber gut. Aber ja, es stimmt. Grandiose Nachrichten, beides. Beide jetzt 4,5 Jahre Vertrag. Von dem einen habe ich ganz ehrlich vor der Saison etwas mehr erwartet, von dem anderen weniger. Der eine gefällt mir, übertrifft die Erwartungen deutlich und das ist Laszlo Benes. Der eine, erfüllt die Erwartungen, sage ich mal, aber hat natürlich weiterhin riesiges Potenzial. Hat letzte Saison eine super Saison gespielt. Und ja, ich bin absolut happy, dass es da geklappt hat. Super Leistung, super Arbeit von Max Eberl, ganz großartig.
Ja genau, das wollte ich auch nochmal erwähnen, dass eben Max Eberl ein großes Dankeschön gebührt einfach. Also er verlängert mit den richtigen Leuten, lässt die richtigen Leute aber auch ziehen, siehe Michael Cuisance, der auch auf seine Einsätze kommt beim FC Bayern.
Ja, richtig. Auch bei Traditionsclubs. Also er spielt gegen den 1. FC Magdeburg, gegen Hansa Rostock. Ja, er steht gegen Traditionsclubs auf dem Platz in der 3. Liga.
Er wollte nur wegen der Fankultur
der Stelle
zum FC Bayern wechseln, um dann in der 2. zu spielen.
Shoutout an Michael Cuisance. Wir werden in 5 Jahren dann nochmal an ihn erinnern, wenn er in der 3. französischen Liga über die Dorfplätze gurken wird. Naja.
Ich wäre nicht so traurig, sagen wir mal so. Also, zur Personalie Cuisance, die natürlich hier auch durchaus seine Berechtigung hat, immer mal wieder gedroppt zu werden, nachdem er da einen so tollen Abschied hatte bei uns. Dann würde ich sagen, wo wir jetzt diese Personalien auch noch begutachtet haben, können wir jetzt mal konkret auf das schauen, was uns erwartet. Wir zeichnen auf am Montagabend, später Montagabend. Es geht in 2 Tagen schon los für uns mit dem Zug nach Graz, um dann das Spiel am Donnerstagabend beim Wolfsberger AC zu begutachten. Fabian, ganz grundsätzlich, wir sind das Tabellenbild schon 840 Mal durchgegangen hier im Podcast, wie es in der Europa League aussieht, was wir brauchen, damit wir weiterkommen, was wir nicht brauchen, etc. pp. Ganz grundsätzlich, wie ist deine Gemütslage jetzt vor dem 5. Spieltag, dem letzten Auswärtsspiel der Gruppenphase?
Ich bin grundsätzlich optimistisch, genauso optimistisch, wie es vor dem Hinspiel gegen den WAC war. Aber diesmal glaube ich auch dran, dass Borussia die 3 Punkte da mitnehmen wird. Diesmal wissen die Jungs, dass es ein harter Kampf wird. Diesmal wissen sie, dass der WAC Fußball spielen kann. Und ich glaube, diesmal sind sie auf eine Revanche aus.
Ja, ich bin auch optimistisch, alleine deshalb, weil wir eben viel eingespielter sind. Und was bei mir aber viel schwerer wiegt, ist einfach, dass es darf nicht passieren, dass wir dann nochmal die so eiskalt unterschätzen, nochmal so ein Spiel erleben, wo eben der Gegner so ein Once-in-a-Lifetime-Match hat. Das ist einfach unrealistisch. Also deshalb kann es eigentlich schon gar nicht so laufen wie im Hinspiel, beziehungsweise deshalb muss es anders laufen.
Ja, und das wird jetzt auch passieren, da gehe ich fest von aus. Dann wird Borussia mit 8 Punkten sehr gut dastehen.
Genau, nochmal, um das in Erinnerung zu rufen, es braucht 4 Punkte, um sicher weiterzukommen, egal wie man die jetzt verteilt holt, also ein Punkt beim WRC in Graz und 3 Punkte gegen Istanbul würden uns die 2. Runde bzw. das 16. Finale garantieren. Und dann können wir ja vielleicht jetzt nochmal sportlich auf den WRC gucken. Wie schätzt du die Mannschaft ein, gerade vor dem Hintergrund, dass der österreichische Fußball, angetrieben vom Motor Red Bull Salzburg, in dieser Saison ja auch abseits der Roten Bullen, die in der Champions League spielen, ganz gut vertreten wird. Linz, der LASK, hat 9 Punkte, glaube ich, aus 7 Punkte aus 4 Spielen in der Europa League. Der WRC hat sich auch bislang gut geschlagen, hat jetzt 2-mal gegen die Türken aus Istanbul verloren, aber grundsätzlich, rein sportlich betrachtet, darf man sie auch wirklich nicht mehr so auf die leichte Schulter nehmen, wie vielleicht noch vor 3-4 Jahren, als irgendwie alles unterhalb von Salzburg Fallobst war?
Ja, hängt sicherlich auch damit zusammen, aber das wird mir auch immer ein bisschen zu leicht gesagt. Ich meine, wann waren die Zeiten, als solche Spiele wirklich eindeutig waren? Das ist jetzt schon ein paar Jahrzehnte her. Ich erinnere mich da irgendwann mal an ein Spiel des FC Schalke gegen Pasching, wo sie danach Eddie Glieder verpflichtet haben, den Top-Stürmer von Pasching. Da haben sie sich auch sehr, sehr schwer getan. Und ja, das passiert immer mal wieder, dass solche Vereine sich entwickeln, dass solche Vereine dann auch richtig gut kicken können, weil die machen in ihrer Freizeit auch nichts anderes außer kicken. Und das haben sie im Borussia-Park gezeigt, das werden sie auch am Donnerstag wieder versuchen zu zeigen. Die Frage ist nur, wird Borussia es schaffen, eben diesmal dagegen zu halten und dem Spiel den entscheidenden Stempel aufzudrücken?
Spannend zu beobachten wird sein, wie der WRC auftritt nach durchaus turbulenten Tagen, denn der Erfolgstrainer Struber, der Mann mit der Glatze, der im Hinspiel noch an der Seitenlinie stand und die Tore seiner Jungs bejubelt hat, ist mittlerweile nicht mehr Trainer. Er ist in der Woche vor dem letzten Spieltag, genau, also während der Länderspielpause vom FC Barnsley, Ex-Verein von Daniel Stendel, der Ex-Hannoveraner Trainer, er ist von Barnsley abgeworben worden und trainiert jetzt in der Championship, die zweite englische Liga. Sein bisheriger Co-Trainer übernimmt jetzt die erste Mannschaft und soll interimsweise die Mannschaft betreuen bis zum Winter. Das alles und noch viel mehr habe ich mit einem aus dem Inner Circle des Wolfsberger AC besprechen können. Vielleicht hat der ein oder andere auch so ein bisschen das Social Media Game von dem WRC verfolgt, das für so einen kleinen Verein wirklich überdurchschnittlich stark ist. Also sie sind da sehr kreativ und der Mann, der sich diesen ganzen Scheiß in Anführungsstrichen positiv gemeint ausdenkt, ist Daniel Rossmann und mit dem habe ich am Sonntagmorgen, nachdem der WRC 4:1 beim SV Mattersburg in der österreichischen Bundesliga gewonnen hat, mit dem habe ich mal sprechen können und hier hört ihr jetzt das rund 10-minütige Interview vor dem Spiel unserer Borussia beim WRC. Ihr hört quasi alles, was ihr wissen müsst über den Austragungsort in Graz und natürlich auch über den Verein, über unseren Gegner aus Wolfsberg.
Hallo?
Ja, hallo, Kevin Schulte hier. Grüße.
Hi.
Hi.
Hallo.
Ja, erstmal würde ich ganz gerne von dir hören, wie es denn, ja, wie denn jetzt so die letzten Tage waren. Es ist ja eine sehr ereignisreiche Zeit bei euch. Habt jetzt den Erfolgstrainer verloren nach England, habt jetzt gestern aber direkt mal wieder einen klaren Sieg gelandet, auswärts in Mattersburg. Beschreibt mal so ein bisschen die Situation bei euch beim WRC.
Ja, es war halt genau in der Länderspielpause, als das Gerücht aufkam, dass Barnsley an unserem Cheftrainer interessiert ist. Und dann hat sich halt irgendwann mal herausgestellt, dass das nicht nur ein Gerücht war, sondern dass es tatsächlich ein Angebot gegeben hat. Und dann hat das halt natürlich seinen quasi natürlichen Verlauf genommen. Es haben Gespräche geführt worden mit dem Trainer, mit dem Berater, mit Barnsley. Und zum Schluss hat man sich dann geeinigt, weil das natürlich auch für Herrn Struber eine große Chance ist, dass er in England in der Championship trainiert. Und ja, gut für ihn, schlecht für uns, haben wir eigentlich zuerst gedacht. Natürlich fehlt uns jetzt der Herr Struber, aber wir haben mit Mo Salih, mit seinem Co-Trainer, jetzt den Interimstrainer und auch mit dem Joachim Hannes und dem Christian Grazer, dem Torwarttrainer, ein funktionierendes Trainerteam. Das Trainerteam hat mit ihm jetzt gearbeitet die letzten Monate und so hat unser Co-Trainer bzw. jetzt unser Interimstrainer auch gesagt, dass er jetzt nichts Großartiges verändern wird, weil der Weg war erfolgreich, das Spiel hat funktioniert und wie man in Mattersburg jetzt gesehen hat, funktioniert die Mannschaft nach wie vor und deswegen wird sich da nicht so viel verändern.
Das heißt, interimsweise heißt dann erstmal bis zum Winter sozusagen, ist das jetzt die Lösung?
Ja, genau. Es ist nämlich so, das Reglement in Österreich sieht vor, dass der Cheftrainer die UEFA Pro-Lizenz haben muss, beziehungsweise muss im Lehrgang diese UEFA Pro-Lizenz sein. Und der Mo Salih hat eben diese Lizenz nicht und ist auch nicht im Lehrgang. Das heißt, wir werden spätestens bis zur Abgabe unserer Lizenzunterlagen für die neue Saison einen neuen Cheftrainer brauchen, der eben diese UEFA Pro-Lizenz hat oder im Lehrgang dieser Lizenz ist.
Dann können wir ja mal den Schwenk machen zur Europa League. Ihr seid zum ersten Mal dieses Jahr in der Gruppenphase dabei, gewinnt dann im September direkt das erste Spiel, wir wissen es alle, 4-0 bei uns im Borussia-Park. Wenn du jetzt mal so ein bisschen darauf zurückschaust, was hat euch das vielleicht auch an Reputation gebracht?
Ja, ich glaube, dass es grundsätzlich uns sehr viel Reputation gebracht hat, aber auch jetzt den österreichischen Fußball ein bisschen ins Rampenlicht gerückt hat, weil das war ja immer wieder so, dass halt also in den letzten Jahren der österreichische Fußball nicht so gut dagestanden ist im internationalen Vergleich, bis auf FC Salzburg hat das natürlich immer ein bisschen ins rechte Licht gerückt, aber in dieser Saison ist halt mit dem LASK eine Top-Mannschaft in der Gruppenphase und wir spielen dort auch mit. Das ist nicht nur so, dass wir Kanonenfutter sind, sondern wir spielen Fußball, der erfolgreich sein kann. Haben natürlich jetzt auch schon Lehrgeld bezahlt mit den beiden Spielen gegen Istanbul, wo man natürlich, da wäre zwar was zum Mitnehmen gewesen, da wäre vielleicht ein Punkt zum Holen gewesen, aber die waren einfach so kaltschnäuzig und abgebrüht und die Mannschaft hat einfach eine hohe Qualität in Istanbul und da haben wir natürlich jeden einzelnen Punkt gefeiert, aber wir sind jetzt nicht nach Istanbul gefahren und haben uns gedacht, so gewinnen wir dort und in Graz war ja das Gleiche. Aber man merkt halt schon, dass wir halt ernst genommen werden. Und das war vielleicht bei unserem ersten Europa League-Auftritt, also wir haben ja schon einmal Quali gespielt gegen Borussia Dortmund. Da war das noch nicht so, da hat irgendwie jeder Wolfsberg noch belächelt und wir haben dann zu Hause zwar knapp verloren und auswärts ziemlich deutlich verloren sogar, aber da waren wir eigentlich noch nicht so in aller Munde. Und plötzlich sind wir dann halt gegen Gladbach 4-0 und holst gegen AS Rom und Punkt in Graz und dann ist das einmal wer. Das war eigentlich vorher nicht so. Da kommen dann auch ganz andere Interviews und Fragen einer. Das ist nicht mehr so, dass die Leute nur wissen wollen, wie groß ist das Dorf oder was sind da, wie viele Kühe weiden neben dem Sportplatz, sondern die wollen dann schon mal wissen, wie es eigentlich so weit gekommen ist. Da kommen nachher ja, man merkt, dass man viel, viel ernster genommen wird insgesamt jetzt in ganz Europa.
Jetzt vor eurem letzten Heimspiel jetzt am Donnerstag gegen uns, dann geht's noch zu Roma. Rechnet ihr euch durchaus noch die Chance aus, vielleicht noch irgendwie mit 4 Punkten oder so sogar noch weiterzukommen? Wie ist so die Gemütslage aktuell? Oder konzentriert man sich jetzt weiterhin auf eine stabile Saison als Tabellendritter aktuell in Österreich?
Na, solange es rechnerisch möglich ist, rechnen wir natürlich auch damit, dass wir noch was holen können. Also wir spielen jetzt gegen Gladbach. Wir wissen, da kommt der Tabellenführer der deutschen Bundesliga zu uns. Das wird der CHK kein einfaches Spiel. Es ist auch egal, ob wir da oder in Graz zu Hause spielen oder woanders. Aber wir haben schon einmal noch gegen Gladbach gewonnen. Also warum sollte man jetzt vielleicht zu Hause noch einen Punkt holen? Oder wenn wir einen Sterntag erwischen und Gladbach sich vielleicht ein bisschen überraschen lässt, ist auch ein Sieg möglich, weil das ist Fußball und da ist natürlich alles möglich, um eine Phrase zu dreschen.
Ihr seid in Bestbesetzung abseits eures Verteidigers, der ja, glaube ich, gesperrt ist, oder wie sieht das aus?
Genau, also bei uns sind alle fit. Es ist der Nemanja Rimic nach seiner roten Karte gesperrt. Wer jetzt statt ihm spielt, ob es jetzt interne Rotation gibt irgendwie oder ob wir mit einem anderen Innenverteidiger spielen, das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Also es ist Fakt ist, dass er uns einmal fehlen wird, das ist sicher so, aber der Rest ist eigentlich topfit und hochmotiviert.
Und wenn ihr gewinnen solltet, gibt es da noch ein weiteres T-Shirt, was ihr da auflegt?
Ich habe keine Ahnung, ob ich mir noch einmal so weit rauslehnen drauf. Aber das wird dann wahrscheinlich situationsbedingt entschieden, weil das erste T-Shirt, das ist auch auf der Pressetribüne entstanden, währenddem wir gewonnen haben und währenddem Gladbach die Tabellenführung übernommen hat.
Das heißt, vielleicht um nochmal so kurz über deine Aufgabe im Club zu sprechen, du kümmerst dich um Ideen, um alles, was mit Medien betrifft. Wie ist so dein Arbeitsalltag beim WRC?
Ja, also offiziell bin ich der Pressesprecher vom WRC, aber nachdem wir dort insgesamt nur 4 Personen sind, die im Verein arbeiten, übernimmt halt jeder jede Aufgabe in Wahrheit. Also ich mache auch noch das Ticketing, betreue die Spieler, wenn sie irgendwas brauchen, mache den Social Media Account, alles was irgendwas mit der Kommunikation und Online-Kommunikation zu tun hat, und wenn es dann irgendwelche Ideen zu finden gibt und wenn irgendwo was abräumen kann, dann mache ich das auch noch.
Du hast gesagt, du machst auch das Ticketing. Das heißt, wie voll wird das Stadion sein am Donnerstag in Graz? Also wir haben schon erwähnt, ihr spielt ja die Europa League Heimspiele in Graz, also auch in einem anderen Bundesland. Das ist ja sicherlich nicht so einfach. Ihr seid auch ein kleiner Club, aber aus Deutschland werden sicherlich viele dabei sein, oder?
Aus Deutschland werden sehr viele dabei sein. Also im Ticketing schaut jetzt aktuell so aus, circa eine Woche vor dem Spiel sind 11.500 Karten verkauft. Insgesamt gehen ein bisschen mehr als 15.000 Personen ins Stadion Liebenau, und wir rechnen ungefähr mit 4.000 bis 5.000 Fans aus Deutschland. Das wird einmal ein Fußballfest, glaube ich.
Wir Borussia-Fans sind ja nach den Vorfällen in Istanbul und in Rom so ein bisschen gebrandmarkte Kinder, was Europa League Auswärtstouren in diesem Jahr betrifft. Graz hat da jetzt eher schon das entspanntere Image, oder?
Ja, es ist viel entspannter. Also ich merke das auch, ich war letzte Woche bei der Behördensitzung dabei. Also wir wissen ziemlich genau, wann jetzt der Sonderzug aus Deutschland eintrifft. Es sorgt sich quasi die ganze Stadt, also die ganze Innenstadt in Graz, darum, dass es den Fans dort gut geht. Es haben dort schon diverse Christkindlmärkte und Veranstaltungen in der Stadt. Das heißt, es wird generell relativ voll sein. Aber die Stadt bereitet sich einfach immer darauf vor, dass ungefähr 3.000 Menschen circa in der Innenstadt sein werden. Und wir erwarten jetzt keine Probleme und wir gehen auch nicht davon aus, dass es Probleme geben wird, sondern wir wissen, dass viele Fußballfans kommen, und wir hoffen ja, dass sie bestens versorgt werden dann in Graz und auch im Stadion.
Hast du ein, zwei Tipps, was man in Graz abseits des Spiels, wenn man jetzt da ein paar Tage da ist als Fan, unbedingt machen sollte? Du hast jetzt gerade, glaube ich, schon den Weihnachtsmarkt gedroppt sozusagen.
Ja, es ist genau in der Innenstadt, also am Hauptplatz in Graz. Das ist so quasi, also dieser eine große Platz, der da mitten in einer schönen Altstadt drinnen ist. Dort sind Christkindlmärkte, eigentlich überall sind dort Christkindlmärkte in Graz. Und wenn man dann nach oben blickt, dann sieht man den Schlossberg, und am Schlossberg, dort gibt es noch so ein Restaurant drauf, und eigentlich, das ist also eine riesengroße Aussichtsplattform, wo man quasi ganz grazig, und das ist eigentlich total schön. Das ist alles in der Nähe, und vom Ludwig ist man ungefähr zu Fuß in 30 Minuten beim Stadion.
Sagt Daniel Rossmann, Sprecher des Wolfsberger AC, Tabellendritter in Österreich und die Mannschaft, die uns in dieser Saison als einzige so richtig die Grenzen aufgezeigt hat. Ich danke dir fürs Gespräch.
Dankeschön.
Alles
Bis
klar.
Bis Donnerstag.
Bis Donnerstag, wir sehen uns. Mach's gut. Ciao.
Ciao.
Ja, das war das Gespräch mit Daniel Rossmann, ein sehr dufter Typ, Sprecher, Junge für alles beim WRC, also man hat es ja gehört, 4 Leute nur hauptamtlich beschäftigt, gegen Borussia Mönchengladbach 4-0 gewonnen, also da weiß man auch, was das für so einen kleinen Club bedeutet und wie krass das auch eigentlich war oder ist.
Ja, grandios, ich freue mich jetzt total auf die Tour, ich freue mich total auf Graz und bin auf das Spiel gespannt und auf das Ganze drumherum, auf den Christkindlmarkt. Grandios.
Ja, definitiv. Ich hoffe, wir haben allen Hörerinnen und Hörern von Pfostenbruch ein bisschen Laune, ein bisschen Vorfreude machen können. Ja, vor allen Dingen für die, die eben auch nach Österreich die Reise antreten. Wir werden ja eine sehr kuriose Tour machen und gehen, stand jetzt davon aus, dass wir wahrscheinlich auf diesem Weg die Einzigen sein werden, oder?
Ja, das werden wir dann Mittwochabend sehen am Berliner Hauptbahnhof oder Ostbahnhof, wo auch immer wir zusteigen. Wir fahren mit dem Nachtzug nach Wien. Am Mittwochabend geht's los und kommen gegen 7 Uhr, glaube ich, geht's los und kommen auch 12 Stunden später schon in Wien an. Donnerstagmorgen um 7 Uhr fahren dann weiter nach Graz und werden einen netten Tag in Graz verbringen. Und ich bin total gespannt, ich freue mich.
Und wir werden das Aufnahmegerät natürlich strapazieren, werden da allerhand Eindrücke einsammeln und dann euch nach dem Spiel gegen den SC Freiburg, was ja dann folgen wird, auf oder nach dem Europa League-Spiel, werden wir euch da eine vollgepackte Folge mal wieder zusammenschustern. Ich habe es jetzt angesprochen, Freiburg folgt auf Wolfsberg. Wir haben da jetzt wieder die Doppelbelastung. Jetzt nach 2 Wochen Länderspielpause geht es jetzt wieder in die andere Richtung, also mit richtig Vollstoff Richtung Weihnachtspause, Winterpause. Fabian, ganz kurz, um auch Freiburg, um dieses Spiel nochmal als kurzes Preview in die Folge reinzuholen. Ist das auch wieder ein Spiel wie gegen Werder Bremen nach der letzten Europapokal, nach der letzten Europapokalpartie? Ist das auch wieder so ein Ding, wo man klar schon Favorit ist, aber wo man eben sehr gehörig darauf aufpassen muss, dass man da nicht in die ein oder andere Konterszene läuft, wie das Bremen geschafft hat? Nur eben hatten wir einen Sommer im Tor, das wissen wir alle. Aber ist das vielleicht wieder so ein ähnliches Spiel?
Ja, hoffentlich. Vor allem, wenn man mal auf das Ergebnis am Ende schaut, dann hoffentlich wird es so ein ähnliches Spiel. Das Spiel gegen Bremen war toll anzuschauen. Na klar, aus Sicht von uns muss man sagen, dass es schön gewesen wäre, wenn Werder Bremen ein paar Chancen weniger gehabt hätte. Aber nichtsdestotrotz, wenn es so läuft, dann würde ich mich nicht beschweren. Und wenn wir hier mit 6 Punkten aus der Länderspielpause gestärkt rausgehen würden, das wäre gut. Fänd ich super.
Ja, so stark sich der österreichische Fußball entwickelt hat, so sehr uns Wolfsberg überrascht hat. Also es kann auch einfach nicht angehen, dass wir da nicht eine Partie gewinnen und vor allen Dingen jetzt bei der Ausgangslage ja auch einen Riesenschritt gehen können. Also wir haben ja quasi die mögliche Qualifikation sogar schon als Option im Hinterkopf. Dazu muss Istanbul gegen Rom gewinnen, aber grundsätzlich haben wir erst einmal können einen Riesenschritt machen Richtung Europa League 16-Finale und danach, wenn uns das gelingt, fährt man natürlich auch mit einem guten Gefühl nach Hause, reist mit einem guten Gefühl nach NRW und spielt dann zu Hause gegen Freiburg. Ich finde es auch immer ziemlich gut, wenn der Spielplan so gestaltet ist, dass man nach so einer Europapokal-Auswärtstour auch zu Hause spielt. Das kommt uns sicherlich zugute.
Ja. Und was mich auch optimistisch stimmt, sind die vielen ehemals Verletzten, die wieder da sind. Breel Embolo jetzt ein Comeback gegeben gegen Union und viele weitere, die langsam zurückkommen. Und ich bin total optimistisch. Ich freue mich auf die beiden Spiele und dann auch auf die nächste Folge, wo wir dann hoffentlich von vielen spannenden Erlebnissen berichten können.
Definitiv. Also schon mal vormerken, nach dem Freiburg-Spiel wird eine neue Folge erscheinen mit einer frischen Analyse der Partie gegen Freiburg und einem tollen, sicherlich sehr bunten Erlebnisbericht von der Partie in Graz gegen den Wolfsberger AC. Und jetzt, bevor sich Pfostenbruch für heute verabschiedet, Fabian, du hast noch einen Auftrag, auch heute gilt wieder.
Ich habe noch einen Auftrag. Heute hatten wir eine Folge, wo wir viel zu besprechen hatten, auch abseits des Platzes. Viel Platz, wo ihr uns Feedback geben könnt. Viele Anregungen. Meldet euch gerne bei uns, schreibt eine E-Mail an fabian@pfostenbruch-podcast.de oder schreibt uns über Instagram oder Facebook. Wir freuen uns über eure Nachrichten und wünschen euch erstmal eine gute Woche und für alle, die ebenfalls nach Graz fahren, gute Fahrt, gute Tour und viel Spaß.
Ja, also es bleibt noch Danke zu sagen an Dobby, wie immer an auch das tolle Stadionerlebnis, das uns der 1. FC Union Berlin geboten hat. Also diese Gastfreundlichkeit auch überragend. Und ein Dankeschön natürlich auch an Daniel Rossmann, dem Jungen für alles beim Wolfsberger AC. Wir fahren jetzt nach Österreich, freuen uns drauf und hoffen, dass wir dann nach der Partie gegen Freiburg über 2 erfolgreiche Spiele hier bei Pfostenbruch sprechen können. In diesem Sinne, bis dahin, macht's gut. Ciao.